Deutschlandfunk Interview.
Beim Thema der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist längst ein heißer geworden, ausgefochten mit Waffen auf irakischem Staatsgebiet. Mit dem Abschuss nahe Teheran nun auch über dem Iran. So versuchen nun verschiedenste Seiten zu beruhigen, zu vermitteln, darunter auch die Bundesregierung. So fliegen heute Kanzlerin Merkel und ihr Außenminister Heiko Maas zu Präsident Putin nach Moskau, um über die Optionen zu sprechen. Denn bei all dem, was sie spaltet, so eint beide Seiten das Festhalten am Atomabkommen mit dem Iran. Am Telefon begrüße ich Moritz Pieper, Politikwissenschaftler und Russland-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die SWP wird größtenteils von der Bundesregierung bezahlt und berät sie auch. Guten Morgen, Herr Pieper.
Guten Morgen, Herr Dobowiszek.
Angela Merkel und Heiko Maas reisen also zu Präsident Putin nach Moskau. Wie wichtig ist ein Gespräch mit ihm, wenn Deutschland, wenn Europa in der Außenpolitik etwas bewegen will?
Ja, Sie haben es angesprochen. Russland und die Europäer eint die Feststellung, dass man jetzt alles tun muss, um Deeskalation zu erreichen. Also da ist Russland ein wichtiger Partner, weil Moskau eben belastbare Kanäle hat in Teheran. Vielleicht belastbarere, als das die Europäer haben, die auf Ebene der politischen Direktoren, auf Ebene der Außenminister, natürlich auch auf Arbeitsebene mit Russland sprechen. Aber Russland hat auch den Vorteil, dass es Militärkontakte hat. Das lässt sich erklären vor dem Hintergrund des gemeinsamen Vorgehens, etwa in Syrien. Und so Kontakte sind jetzt gerade, wenn man über Deeskalation redet, vielleicht entscheidende.
Russland sieht sich ja ganz klar als Verbündeter des Iran. Sie sprechen die militärischen Kontakte an. Welche Reaktion erwarten Sie aus Moskau auf den Abschuss des ukrainischen Flugzeuges?
Russland hat vorab ja schon die Tötung Soleimanis durch die USA etwa als klaren Völkerrechtsbruch kritisiert. Gleichzeitig warnt Putin von einer Destabilisierung, von einer Deeskalation der Lage. Und diese Position wird sich jetzt auch vermutlich nicht ändern nach der iranischen Zugabe, dass es sich um einen versehentlichen Abschuss des Passagierflugzeugs gehandelt hat. Also, dass hier nicht weiter deeskaliert werden soll, das wird die russische Seite auch weiterhin betonen. Und wie man jetzt auf die iranische Seite zumindest einwirken kann, um eine Zuspitzung der Krise weiter zu verhindern.
Jetzt steht das Regime in Teheran, aber so hat es auch der CDU-Außenpolitiker Michael Gahler hier bei uns beschrieben, als Lügner. Da in den letzten Tagen wurde ja immer dementiert, dass es sich um einen Abschuss handele. Kann Moskau in dieser Situation uneingeschränkt weiter hinter Iran stehen?
Also erstmal ist, glaube ich, wichtig festzuhalten, dass Russland nicht uneingeschränkt vor oder hinter Iran steht und auch nicht der Partner an der Seite der Iraner ist, wie er oft dargestellt wird. Es gibt durchaus Differenzen, es gibt durchaus Unterschiede in der Regionalpolitik, es gibt russische Differenzen, was die iranische Kooperation innerhalb des Atomabkommens angeht und auch, also das vorweg. Und was jetzt natürlich die weitere Reaktion auf die aktuellen Ereignisse angeht, da hat ja zumindest Präsident Trump ja auch angedeutet, dass man nicht daran interessiert ist, dass man weiter diese Situation eskaliert. Und also zumindest wird sich Iran wahrscheinlich erhoffen, dass man die Situation unter Kontrolle kriegen könnte, dadurch, dass man sich nun kooperativ zeigt und zugibt, dass dieser Abschuss versehentlich passiert ist. Das wird wahrscheinlich auch im russischen Interesse sein, dass man diese zumindest bilaterale Krise zwischen den USA und Iran nicht noch weiter militärisch verschärft.
Der Besuch Merkels und von Heiko Maas in Moskau, der zeigt ja auch ganz klar, im Lösen von Konflikten wie im Iran oder mit Syrien führt kein Weg an Russland vorbei. Also was erwarten Sie von dem Treffen heute in Moskau?
Ja, Sie haben es angesprochen. Russland hat gute Beziehungen zu mehreren Regionalmächten, beziehungsweise hat sich alle Gesprächskanäle versucht offen zu halten in den letzten Jahren. Natürlich werden Merkel und Maas mit ihren jeweiligen Counterparts darüber sprechen, wie jetzt die Situation aktuell entschärft werden kann, aber auch wie jetzt das Atomabkommen am Leben erhalten werden kann. Also Iran hat ja angekündigt, in die letzte, fünfte Phase der teilweisen Aussetzung von Verpflichtungen aus dem Abkommen einzutreten. Und Russland wird jetzt gemeinsam mit den Europäern darüber reden, wie man jetzt auf Iran einwirken kann, um sich auch weiterhin an das Abkommen zu halten. Das ist eine Interessenkonvergenz, die Russland und die Europäer und auch China als Signatarstaaten dieses Atomabkommens haben. Und das ist ein Interessenspunkt, der heute auch auf der Agenda stehen wird.
Hat das Überleben des Atomabkommens aus Ihrer Sicht noch eine reelle Chance?
Es wird zumindest dargestellt als eine wichtige Sternstunde der Diplomatie, die 2015 natürlich Iran den Weg zur Entwicklung von Atomwaffen verbaut hat und somit auch einen möglichen Krieg oder eine militärische Auseinandersetzung verhindert hat. Und daran will man natürlich festhalten, um auch weitere regionalpolitische Flächenbrände verhindern zu können. Also insofern haben Russland und die Europäer ein Interesse, dass man hier zusammen mit Iran weiter kooperiert, um um Schlimmeres zu verhindern. Und Iran zur Einhaltung seiner Verpflichtungen zu motivieren, ist nicht was Russland alleine machen kann. Gleichzeitig hat Russland eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des Abkommens, war zum Beispiel beteiligt an der Konvertierung einer Urananreicherungsanlage in Fordo in Iran, was jetzt seit Dezember ausgesetzt ist. Aber zumindest hat Russland eine wichtige technische Rolle bei der Umsetzung. Und diese Masse kann Russland auch einsetzen, um hoffentlich positiv auf Iran einzuwirken.
Sie haben, Herr Pieper, die guten Kontakte Russlands in die gesamte Region angesprochen, also nicht nur in den Iran. Könnte der Konflikt zwischen den USA und Iran Russland am Ende sogar nutzen, um sich weiter als Ordnungsmacht zu positionieren?
Ordnungsmacht ist ein Begriff, der mehr sein muss als die Präsenz von Militärpolizei. Also wir haben es in Syrien etwa gesehen, wo Russland nach dem Einmarsch der Türkei im Oktober 2019, nachdem sich die Amerikaner zurückgezogen haben, sich sozusagen als Puffermacht zwischen die Kurden und die Türkei, aber auch Damaskus stellt. Aber nachhaltige Ordnung ist ein Begriff, für den man Geld, Gestaltungswillen und vielleicht auch so etwas wie normative Anziehungskraft aufwenden müsste. Und das sind Erwartungen, die Russland nicht uneingeschränkt wecken will.
Warum nicht? Warum nicht wecken will?
Weil es so etwas wie Geld auch kostet, was Russland etwa nicht hat. Auch die Idee, die Region zu gestalten, ist nicht etwas, was vereinbar ist mit dem russischen Anspruch, Gesprächskanäle zumindest offen zu halten, sich gute Beziehungen zu erwarten mit nicht nur Syrien und Iran und Irak, sondern auch Israel, der Türkei, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt aber nicht, dass Russland ein neuer regionaler Hegemon werden möchte, sondern sich eben die Gesprächskanäle so aufhält, um situativ oder bedingt nach der jeweiligen Gemengenlage kooperieren zu können, wie sich das eben aus der Tagespolitik und langfristigen Zielen ergibt.
Auf der anderen Seite war es aus Sicht Moskaus eine, sagen wir, bodenlose Frechheit, als US-Präsident Obama Russland vor 6 Jahren als Regionalmacht bezeichnet hatte. Man hatte sich ja bisher immer als Weltmacht gesehen, als Atommacht. Kann es nicht sein, dass das noch nachwirkt und auch auf die Außenpolitik Russlands?
Absolut. Auf die Außenpolitik generell ist es ein ganz wichtiger Faktor, den Sie ansprechen. Und diese Idee, eine Großmacht zu sein, ist auch etwas, was in russischen außenpolitischen Doktrinen immer großgeschrieben wird. Also das schwingt grundsätzlich immer mit und erklärt auch die russische Position teilweise natürlich im Syrienkrieg, dass man sich auf der Grundlage zum Beispiel der Erfahrungen in Libyen 2011 gegen von außen oktroyierte Regime-Changes stellen möchte. Also das ist eine Position, die Russland immer aufrechterhält, neben allen anderen möglichen ökonomischen Gesichtspunkten. Aber diese Idee als Großmacht mit anderen vermeintlichen Großmächten auf Augenhöhe zu sprechen, ist immer etwas, was ein Prinzip der russischen Außenpolitik geblieben ist.
Wenn wir jetzt einmal mehr lernen, dass Konflikte wie der mit dem Iran oder auch in Libyen, das haben Sie angesprochen, nicht ohne Russland gelöst werden können, wäre es dann nicht an der Zeit, Russland an den Tisch der Mächtigen zurückzuholen, an den Tisch der G8?
Die G8 sind ja zu G7 runtergestuft worden aus einem anderen Grund, der nicht mit Russlands Nahostpolitik zu tun hat, sondern mit Russlands...
Die Ukraine, die Krim.
Richtig, richtig. Mit Russlands destruktivem Verhalten in der Ukraine-Krise, Annexion der Krim 2014, Sie haben es angesprochen. Das sind zunächst Gründe, die für die Suspendierung der Mitgliedschaft und die Verhängung anderer Sanktionen gegen Russland gesprochen haben und die weiterhin, sofern sie bestehen, noch aufrechterhalten werden.
Ja, aber muss also Europa die Annexion der Krim und die Ukraine-Politik der Russland schließlich akzeptieren, anerkennen, bevor sich außenpolitisch überhaupt wieder gemeinsam etwas bewegen kann?
Nein, also das ist eine Auftrennung, die die europäischen Regierungen ganz klar gemacht haben, dass man die Umsetzung der Minsker Vereinbarung festmacht an dem Willen Russlands, hier auch zu kooperieren, gemeinsam mit der Ukraine. Dazu gibt es im Normandie-Format Gespräche, zuletzt in Paris im Dezember, und dazu wird ein weiteres Treffen im April stattfinden. Und daran macht man die mögliche Aufhebung von Sanktionen fest. Davon abgekoppelt sozusagen steht Russlands Nahostpolitik, wo man, wie wir eben besprochen haben, natürlich auch Möglichkeiten der Kooperation hat und auch nutzen kann, wie man weitere Konflikte deeskalieren kann, wie etwa jetzt im Iran.
Moritz Pieper, Politikwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich danke Ihnen für das Interview.
Gerne.